Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Ein herzliches Willkommen auch all denjenigen, die das erste Mal hier sind oder vielleicht zu Besuch. Wenn man ein Streichholz anstreicht, erzeugt die Reibung einen kleinen Funken, der wiederum eine kleine Flamme entzündet. Wenn diese Flamme groß genug ist, kann ich sie weiterreichen. Und das geschieht, wenn Sauerstoff und Holz in Verbindung damit treten. So kann ich diese Flamme heute Morgen an unsere Altarkerze weiterreichen. Ebenso hätte ich natürlich auch mit dieser kleinen Flamme einen großen Holzscheit entzünden können. Die Flamme wäre nur viel größer geworden, die Hitze hätte zugenommen, ja, und es wäre ein großes Feuer geworden. Also, ein kleines Streichholz kann auch ein großes Feuer entfachen. Vor fast 2000 Jahren ist ein solches Streichholz in Jerusalem entzündet worden. Zuerst wurden nur wenige, nämlich 12 Männer, von diesem Feuer entzündet und gewärmt. Doch dann wurden es zunehmend mehr. Ein Flächenbrand, der sich in kurzer Zeit durch einzelne Menschen über die ganze Erde verteilte. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament erzählt uns davon, über die Flamme und über das Feuer, über die Geburt und die Ausbreitung der ersten christlichen Gemeinde, über Evangelisation und Mission, die im Kleinen begann, weil Menschen ihr Leben grundlegend verändert haben und vom Heiligen Geist bevollmächtigt wurden. Verse aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte bilden auch heute die Grundlage der Predigt von Rolf Cyrus. Es geht um das Thema Evangelisation, Mission und wie beides in einem geistlich erneuerten Leben trotz Begrenzungen und Fehlschlägen gelingen kann. Lassen wir unsere Herzen heute Morgen entbrennen und ich wünsche mir, dass wir vielleicht in der nächsten Woche dieses Feuer an andere weitergeben. Zu Beginn wollen wir doch gemeinsam singen, Sonne der Gerechtigkeit. Thank you. Wir wollen gemeinsam beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, es tut so gut, heute Morgen vor dir zu stehen, dir alles abzugeben, was in den vergangenen Tagen so gewesen ist und was uns beschäftigt hat. Herr, lass uns im Geist vor dir auf die Knie gehen, bringe du unsere Herzen zur Ruhe und lass uns auf deine Stimme hören. Herr, wir suchen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann, und wünschen uns so sehr, tief versöhnt und in Harmonie mit dir zu leben und auch mit unseren Mitmenschen. Im tiefsten Innern unseres Herzens wissen wir, dass nur du unseren Mangel ausfüllen kannst. So bitten wir dich, dass du unsere Herzen erreichst, da wo ein jeder von uns jetzt gerade steht, und mit deinem Liebesfeuer unsere Seelen zur Ruhe kommen lässt. Großer Gott, du hast uns aber als deine Kinder auch zur Hoffnung berufen, zur Hoffnung für die Menschen um uns herum. Lass uns deinen Willen erkennen, mutig und kreativ sein, die frohe Botschaft zu verkündigen. Gib, dass wir trotz persönlicher Begrenzung und Fehlschläge nicht mutlos werden, sondern uns von deinem Heiligen Geist bevollmächtigen lassen. Herr, wir denken aber auch an unsere Missionspartner und ihre Familien. Rüste du sie aus mit deiner Kraft. Bewahre sie vor allem Bösen. Und wir bitten dich auch für alle die Menschen, die um deines Namens willen verfolgt, gedemütigt und misshandelt werden. Wir können uns nicht vorstellen, was sie leiden. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Stehe du ihnen bei und lenke ein, da wo Menschen, Regierungen und Regime an Gläubigen schuldig werden. Vater im Himmel, vieles könnten wir dir noch sagen. Wir wollen es in die Worte fassen, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn es ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen noch einmal gemeinsam: Herr, du gibst uns Hoffnung, und sammeln dabei die Kollekte ein. In der kommenden Woche und in den nächsten Tagen ist in unserer Gemeinde wieder vieles los. Viele Informationen finden Sie hier auf dem Gottesdienstmanuskript. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas Passendes dabei. Auf ein paar besondere Veranstaltungen möchte ich aber jetzt hier nochmal gesondert hinweisen. Ganz herzliche Einladung morgen Abend, 20 Uhr, zum Bibelgesprächsabend. Das Thema lautet: Der eine, der nach uns sieht. Die gute Nachricht neu entdecken. Am Dienstag, den 1. März, 20 Uhr, schließt sich ein Lobpreisabend an. Einige Hauskreise haben diesen Abend gestaltet und laden sehr herzlich ein. Ein Hinweis schon für alle unsere Gemeindemitglieder: Am 15. März, ein Dienstag, findet um 20 Uhr eine Gemeindeversammlung statt. Einladungen liegen dazu schon in den Gemeindefächern aus. Bitte merkt euch den Termin und nehmt reichlich daran teil. Am 12. März, so haben ja Stefan von Dewitz und Reinhard Lanz gesagt, findet wieder ein Männerfrühstück statt. Herzliche Einladung auch dazu. Und am schwarzen Brett hinten ist ein Aushang für die Männerfreizeit, die vom 13. bis 15. Mai in Schmallenberg stattfindet. Und morgen ist sozusagen Anmeldeschluss. Dann haben die Mitarbeiter des Ostergartens noch eine Bitte. Und zwar werden große Pflanzen, Oleander oder Olivenbäume, gesucht, um den Ostergarten schön zu dekorieren. Wer solche Pflanzen besitzt, darf sich gerne nach dem Gottesdienst bei mir melden. Ich schreibe das auf und gebe das dann an die Mitarbeiter weiter. Also die Pflanzen werden auch gut gepflegt. Wir haben so bestimmte Lichter dafür, sodass ihr keine Sorge haben müsst, dass dort etwas passiert. Wie schon letzten Sonntag hat auch das Technikteam heute noch einige CDs dort hinten ausliegen, alte Predigtaufnahmen, die gerne mitgenommen werden können, und auch noch technisches Zubehör, was abgegeben werden kann. Wer Interesse hat, darf auch sicherlich da hinten gerne ein bisschen stöbern. Und nun möchte ich Olaf Nattenberg nach vorne bitten, der möchte uns etwas über die Klausurtagung berichten.
Guten Morgen. Ja, am Freitag und am Samstag traf sich Leitungskreis und Diakonatsleiterkreis zur Frühjahrsklausur. Das haben wir bei Vogels gemacht und das war ganz hervorragend. Martina hat uns vortrefflich bekocht, aber wir haben natürlich nicht nur gegessen, sondern wir haben auch inhaltlich gearbeitet. Wir haben daran angeknüpft, an die Klausur, die wir im Herbst hatten, und das Thema reflektiert geistliche Erneuerung unseres Glaubens. Und wir haben überlegt, wie dieses Thema in der Gemeinde angekommen ist. Und wir hatten das Gefühl, dass es in der Gemeinde angekommen ist. Und das, ja, da waren wir eigentlich sehr glücklich, dass es ein Thema ist, dass es diskutiert wird und dass es eigentlich auch ein Bedürfnis von uns allen ist. Und ein wichtiges Bild, was wir im Rahmen der Klausur diskutiert haben, das ist das Bild, der Jan Hendrik, der schaltet mich jetzt hell. Man kann es einigermaßen erkennen, das ist das Bild der Tankstelle. Und wir wünschen uns, dass Gemeinde oder Mitarbeit in der Gemeinde nicht als Last empfunden wird, sondern wir möchten, dass alle an die Tankstelle Gottes angeschlossen sind, dass sie zur Tankstelle Gottes finden und so auch geistliche Erneuerung erfahren. Und das ist unser Wunsch und daran wollen wir letztendlich alle zusammen auch mit euch arbeiten. Und ein Ansatz hierfür könnte sein, was Tabea eben sagte, am Montag der Bibelgesprächskreis, am Dienstag der Lobpreisabend und andere Angebote der Gemeinde. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr auf die Ältesten oder auch auf die Diakonatsleiter zugehen. Wir beantworten euch diese gerne. Danke.
Abschließend möchte ich euch gerne noch ein Gebetsanliegen mitteilen. Letzten Sonntag ist es hier oben abgekündigt worden, dass unser Gemeindemitglied Franz Töfs operiert werden musste. Das ist in dieser Woche geschehen. Er hatte eine sehr langwierige und komplizierte Operation. Es ist alles soweit gut gelaufen, aber er ist noch auf der Intensivstation und muss auch dort noch betreut. Okay, das war von Monika. Also Rudi, sein Sohn, sagt gerade nicht mehr auf Intensiv, aber er braucht noch sehr, sehr viel Ruhe und es wird darum gebeten, dass von Besuchen Abstand genommen wird. Wer Informationen haben möchte, darf sich sicherlich gerne an die Familie wenden. Und ich möchte euch einfach bitten, Franz ganz besonders auch mit in eure Gebete einzuschließen und um Heilung und Genesung zu bitten. Des Weiteren aber auch für alle, für unsere anderen kranken Gemeindemitglieder wie Marion Meichel, unsere alten Mitglieder, dass ihr doch wirklich täglich an sie denkt und sie in eure Gebete mit einschließt. Vielen Dank. Um uns auf die Predigt vorzubereiten, singen wir noch einmal, und zwar das Lied Herr, du Herr heißt uns hoffen. Und da es vielleicht nicht ganz so bekannt ist, möchte ich Laila bitten, die erste Strophe noch einmal vorzuspielen und dann singen wir die 4 angezeigten Verse.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich endlich auch wieder hier im Gottesdienst vorne stehe und heute predigen kann. Eine kurze Ansage. Ich werde kurz nach dem Gottesdienst zu einem Treffen aller Leiter im Bereich Jugend im Café Q sein. Einfach nur, wenn mich jemand vermissen sollte, da bin ich dann. Es ist gar nicht so lange her, es war in der letzten Woche. Ich ging auf der Hallischen Straße Richtung Osten. Ich war auf dem linken Fußweg und so aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass auf der rechten Straßenseite mir eine Frau entgegenkam. Ich habe dem zunächst keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, aber dann, kurz bevor diese Frau so auf meine Höhe kam, verließ sie den Fußweg, überquerte die Straße und kam direkt auf mich zu. Ich dachte, nanu, was will die denn von mir? Und dann stand sie vor mir und plötzlich zog sie aus der Tasche eine Art Karte, hielt sie mir entgegen und sagte, Jesus, und dann ein paar andere Worte, Gott Vater. Ich habe das nicht richtig verstehen können, sie hat leise gesprochen und ich nahm ihr das ab und sie drehte sich auf dem Absatz um und ging weiter. Etwas ratlos schaute ich ihr hinterher und dann betrachtete ich das Geschenk und stellte fest, es war ein christliches Traktat. Warum erzähle ich das? Weil ich mir von Herzen wünsche, schon sehr früh, als ich anfing, an Jesus Christus zu glauben, als ich anfing, mit Jesus zu leben, dass andere Menschen Jesus auch kennenlernen könnten. Das, was ich an Wunderbarem mit Jesus erfahren hatte, dass das andere auch entdecken könnten. Das war letzten Endes auch die Motivation, dass ich Pastor geworden bin. Nichts anderes. Ich wollte nicht unbedingt in einer Gemeinde eine bestimmte Funktion haben. Aber das lag mir am Herzen, dass ich sagte, wenn das Kreise ziehen kann, das, was ich als Antwort erkannt habe auf die vielen Fragen, die damals in meinem Leben waren, die heute immer wieder in meinem Leben sind. Aber ich habe festgestellt und stelle es immer wieder fest, das ist gar nicht so einfach. Dass das, was ich mit Jesus erlebt habe und erlebe, dass das andere auch nachvollziehen können, verstehen. Menschen, die keine Christen sind, die keinen Zugang zum Glauben haben, die vielleicht auch gar keinen Hintergrund einer christlichen Familie haben. Ich glaube, die Frau, der ich letzte Woche in Körne begegnet bin, die wollte das auch. Ich befürchte nur, der Weg, den sie eingeschlagen hat, war nicht wirklich hilfreich. Der war so unstimmig, der war so verwirrend. Wie kommt es dahin, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Wie stelle ich das an? Wie stellen wir das an? Wie kommt es dahin, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben, auf der Arbeit, denen wir in Körne, in Dortmund, wo auch immer begegnen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass sie Jesus als Thema für sich entdecken, dass sie sich mit Jesus beschäftigen und dass sie dann sagen, ich verstehe das. Jesus ist die Antwort auf die tiefste Frage meines Lebens. Wo geht mein Leben hin? Wer liebt mich wirklich? Wer nimmt mich wirklich an? Und wer klärt all den Ballast, all die dunklen Seiten in meinem Leben? Wie kommt es dahin? Wie stellen wir das an? Ich habe oft Appelle dazu gehört. Du musst mit anderen über deinen Glauben reden. Ich habe gute Ratschläge dazu gehört, jede Menge. Ich habe Bücher gelesen, Predigten gehört. Ich habe Seminare besucht zu diesem Thema. Und ich erinnere mich, nach einer Predigt, die ich zu diesem Thema gehört hatte, saß ich in einem Wartezimmer beim Arzt. In der Predigt, die ich zuvor gehört hatte, ging es darum, dass wir Eindrücke des Heiligen Geistes spontan an Nichtchristen weitergeben sollten. Nun saß ich da also im Wartezimmer, mir gegenüber saß eine Frau und ich hatte den Eindruck, genau das sollte ich jetzt tun. Es fiel mir nicht leicht. Ich wartete eine ganze Weile. Ich dachte, das wird bestimmt total komisch werden. Aber es ließ mir keine Ruhe. Und schließlich fasste ich mir ein Herz. Ich sagte einige Dinge. Und rückblickend kann ich sagen, das war für mich eine sehr schräge Nummer. Und der Frau war es auch wirklich peinlich. Ja. Und dann habe ich ein Seminar besucht, ein anderes Beispiel für persönliche Evangelisation, das war um Klassen besser. Es ging darum, wie werde ich als Christ gesprächsfähig, um über meinen Glauben zu reden. Und die Idee war, dass wir als Christen, den Leuten so kondensierte Schlüsselsätze mit christlicher Weisheit sagen, sozusagen Samenkörner, und das bleibt den Leuten hängen und die sagen, wow, das ist ein Satz, der beschäftigt mich noch lange Zeit. So eine Art Aphorismen. Etwa nur in der Beziehung zu seinem Schöpfer kommt der Mensch innerlich zur Ruhe. So alle, boah, könnte da etwas dran sein für mich? Ich habe dann auch eine ganze Sammlung solcher Weisheiten in dem Seminar bekommen und habe die oft durchgelesen, und dann wartete ich in vielen Gesprächen auf Gelegenheiten, diese Dinge von mir zu geben. Aber entweder kam gar keine Gelegenheit oder die Gelegenheit kam so schnell, dass das war wie ein Auto, das mit überhöhter Geschwindigkeit an mir vorbeischießt und es war zu spät. Oder ich hatte einfach das Gefühl, jetzt könntest du was sagen, aber es ist irgendwie mit diesem Menschen deplatziert. Es passt einfach überhaupt nicht. Und manchmal fiel mir auch einfach nichts ein. Was blieb, war für mich oft das Gefühl von Unzulänglichkeit, von Versagen. Und ganz ehrlich, ich habe solche Beobachtungen nicht nur bei mir gemacht, bei vielen anderen Christen. Appelle, Ratschläge, Strategien, die wir so kommunizieren und erzählen, führen vielleicht zu guten Vorsätzen, aber weil die Umsetzung so oft nicht gelingt, oft auch zu Schuldgefühlen, zu Frust. Jemand, ein Christ, sprach in diesem Zusammenhang mal etwas ironisch von dem hässlichen E-Wort, E wie Evangelisation. Und auch für Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen, ist das Schlimmste, was ein Gläubiger tun kann, zu missionieren. Also in Berlin-Friedrichshain, wo wir waren, da sagen die alle, der Rolf ist Pastor, der hat eine Gemeinde da, aber die sind große Klasse, die missionieren ja gar nicht. Ja, wir waren in der Missionsgemeinde. Aber das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, ist ein Christ, der manipuliert. Und dazu verstehen Nichtchristen oft, dass ein Christ ihnen versucht, ihre Ansichten aufzuzwingen, dass er sie manipuliert, dass er keine Toleranz ihrer eigenen Weltsicht gegenüber hat. Kein Wunder, dass wir Christen uns dann oft lieber zurückhalten, ratlos sind, schweigen und uns dann dieser Political Correctness fügen. Glaube ist Privatsache, jeder hat da sein eigenes Ding, seinen eigenen Weg. Aber, liebe Freunde, es gibt auch positive Erfahrungen. Auch für mich gab es positive Erfahrungen. Ich habe in Berlin immer wieder gute Gespräche mit Freunden und Bekannten gehabt, in der dann auch Jesus, Gott, mein Glaube Thema wurde, wo ich solche Erfahrungen teilen konnte. Mit einem Freund habe ich Kanutouren unternommen. Und dann gab es mitten in der Natur, in der Einsamkeit Gespräche. Das hat mich sehr froh gemacht. Ich erinnere mich an eine Aktion, bevor ich nach Berlin kam. In Dortmund war das noch. Wir haben uns auf die Straße, auf dem Westen Hellweg gestellt. Wir hatten eine verrückte Aktion. Wir haben Äpfel an die Leute verschenkt, frische Äpfel vom Großmarkt. Und haben gesagt, wir verschenken Äpfel, Gott verschenkt noch viel mehr. Gott ist großzügig. Und haben die Leute darauf hingewiesen, dass Gott und in Jesus Christus uns alles schenkt, was er hat. Und dann erinnere ich mich, das war übrigens eine total coole Aktion. Also das war so spitze, da erinnere ich mich noch viele Jahre danach. Und eine andere Sache, positive Erfahrung. Ich war in Berlin in unserer Gemeindesituation wirklich verzweifelt. Ich habe gesagt, wir sind eine Inlandmissionsgemeinde. Wir sind dazu angetreten, dass durch uns Menschen im Osten von Berlin, in dem säkularisierten Osten, wo viele Menschen mit DDR-Vergangenheit leben, dass die eine Chance kriegen, das Evangelium zu hören. Und dann machen wir da 5, 6, 7 Jahre Gemeindearbeit und ständig strömen Leute in unsere Gemeinderäume rein und wir fragen nach und es sind Christen. Aus allen möglichen Gemeinden, aus der katholischen Gemeinde, evangelischen Gemeinde, evangelischen Kirchen, andere Freikirchen, benachbarte FEGs, neu zugezogene Christen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wo sind die Leute, für die wir eigentlich da sind? Wir haben gebetet. Ich war schon so verzweifelt, ich war kurz davor, dass ich solche Abreißzettel an die Laternen gehängt hätte, ich wollte da drauf schreiben, wer etwas über Jesus Christus wissen möchte, ruft mich bitte an. Irgendwie so. Und dann haben wir einen Weg gefunden, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Wir haben Seminare angeboten, die für die Leute in unserem Umfeld sehr wichtig waren vom Thema. Über Partnerschaft, über Kindererziehung. Und in diesem Seminar haben wir gar nicht viel über Glauben erzählt. Die Referenten waren Christen, aber es ging wirklich um Hilfestellung zu bestimmten Themen. Und dann haben wir eingeladen zu einem Elementarkurs. Und in diesem Elementarkurs habe ich das erlebt, dass wir zunehmend Anmeldungen von Nachbarn aus unserem Umfeld hatten, die sich dafür interessierten, wie ist das mit dem christlichen Glauben? Ein junger Mann, kurz zuvor hatte er geheiratet, seine Frau kam aus Bayern, katholischer Hintergrund, und er fragte sich, was machen die ganzen Kruzifixe überall, wenn man aus dem Ort rausfährt? Und seine Frau hat ihm gesagt, ja, das hat mit der Kirche zu tun, das ist ein Hinweis auf Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Aha, sagte er. Und was ist das für ein Glauben? Der kam aus der DDR, der hatte nichts gehört vorher. Und dann hat sie ihm ein bisschen erzählt und dann sind sie auf unser Angebot aufmerksam geworden und dann sagten sie miteinander, das wäre doch eine prima Sache, dieser Elementarkurs, dich da mal mit auseinanderzusetzen. Und dann hat er teilgenommen und ist weiter bei unserer Gemeinde geblieben. Und er hat ganz viele Fragen gehabt und wir haben diskutiert. Der Elementarkurs war nicht, dass einer einen Seminarvortrag gehalten hätte. Es gab Inputs und immer wieder Gespräch und Diskussion. Und er hat angefangen zu beten. Er hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Das war für mich eine unglaubliche Freude, das zu erleben. Ich habe mich selten so rund gefühlt, so das Gefühl, jetzt tust du genau das, wofür du eigentlich da bist. Genau das, wo eigentlich dein Herz schon so lange für schlägt. Spurgeon, ein bekannter Prediger aus dem letzten Jahrhundert, ich weiß es gar nicht, er hat Folgendes einmal gesagt: Wenn ich völlig selbstsüchtig wäre und mich um nichts anderes als um meine eigene Freude kümmerte, würde ich, wenn ich könnte, nach Gottes Willen wählen, ein Seelengewinner zu sein. Denn nie kannte ich so vollkommene, überfließende und unaussprechliche Freude reinster und höchster Art, bis ich zum ersten Mal von jemandem hörte, der den Heiland gesucht und durch mich gefunden hat. Also auch das gibt es. Evangelisation und Mission als zutiefst erfüllende, beglückende Tätigkeit. Und ein Gedanke ist noch wichtig. Wir haben über Negativerfahrungen mit diesem Thema, über positive Erfahrungen nachgedacht. Wenn wir darüber nachdenken, dass unser Glaube Kreise zieht, dann ist das nicht meine Idee. Es ist nicht die Idee irgendeines geistlichen, christlichen Leiters. Jesus hat diesem Thema enorme Bedeutung gegeben. Seine letzten Worte, sein letzter Wille, bevor er Abschied nahm und zum Vater im Himmel zurückging, war nicht, behaltet mich in guter Erinnerung. War nicht, betet mich immer an. War nicht, baut eine Kirche. Er sagte stattdessen, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, verkündet ihnen das, was ich euch gesagt habe, das Evangelium, ruft die Menschen auf, zu Gott umzukehren. Und wenn das der letzte Wille von Jesus war, dann ist es auch für uns, die wir seinen Namen tragen, wichtig. Die Frage ist nur, wie gelingt es? Wie machen wir das? Wie kommt es dahin, dass deine und meine Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Familienmitglieder, die wenig anfangen können mit christlichem Glauben, die viele Fragen haben, die vielleicht enttäuscht und verletzt auf Distanz sind, dass sie Jesus erkennen und dass sie diesen Schatz, der in Jesus liegt, für sich bergen? Wie kommt es dahin? Wie kommt es dahin, dass unsere Gemeinde so ein Ort wird, wie ich es eben beschrieben habe? Ich will euch sagen, ich habe keine Patentrezepte. Wie ich eben gesagt habe, ich bin nicht der Crack, der, wie soll ich das sagen, hochbegabt, ständig Leute zu Jesus führt und alle sagen, wow, der kann das, aber ich habe nicht diese Begabung. Ich stoße da immer wieder an meine Grenzen, ich habe immer wieder mit meinem Unvermögen zu tun. Aber mein Herz schlägt dafür, dass das geschieht. Davon träume ich. Und ich möchte mich mit euch auf den Weg machen, wie das gelingen kann. Und einige Predigten, die heute und Predigten, die kommen, werden um dieses Thema sich bewegen. Und jetzt möchte ich uns den Predigttext vorlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Dieser Text befindet sich auch auf den Manuskripten, die ausliegen. Ich lese den Text in der Übersetzung Martin Luther. Und als er, Jesus, der auferstandene Jesus, mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es sind eigentlich zwei Worte, die mir in diesem Text als Schlüssel entgegenleuchten. Das erste ist das Wort Zeuge, das zweite ist das Wort Heiliger Geist. Und die Verbindung, das seht ihr im Manuskript, Zeuge sein durch den Heiligen Geist. Lass uns dieses Wort Zeuge anschauen, weil da uns eine Menge klar werden kann dran, wie das denn, was denn damit gemeint ist, mit Evangelisation und Mission. Wenn Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, von Zeuge redet, dann schließt das für ihn, das kann man an anderen Stellen nachlesen, Verkündigung, den Aufruf zur Umkehr ein, dann schließt das ein, dass Menschen das Angebot gemacht wird, Vergebung zu bekommen, aber eben immer aus der Perspektive eines Zeugen. Das ist der entscheidende Punkt. Aus der Perspektive eines Betroffenen. Es geht darum, von dem zu reden, was ich, was du erlebt hast. Von dem, was dein und mein Leben bewegt und verändert. Davon sprechen, das tut ein Zeuge. Das, was ich als Zeuge wahrgenommen und erlebt habe, davon rede ich, das bezeuge ich. Und darin liegt eine Chance und eine Grenze. Die Chance ist, von einem Zeugen erwartet man nicht fantasievolle Geschichten. Auch keine beeindruckende Performance. Sondern einfach eine wahrheitsgemäße Darstellung der Dinge, die er oder sie erlebt hat. Und deswegen ist es bei unserem Thema Glauben weitergeben, Zeuge sein, Evangelium weitergeben, geht es nicht um intellektuelle Höchstleistung. Du musst dich nicht auskennen in allen dogmatischen Fragen. Du musst nicht brillante Darstellungen christlichen Glaubens in Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Strömungen liefern können. Es geht um Echtheit, um Authentizität. Und dann allerdings gibt es Intellektuelle. Und für die ist das genau richtig, so etwas zu tun. Glauben intellektuell anspruchsvoll zu bezeugen. Aber wenn du kein Intellektueller bist, dann brauchst du das nicht. Jeder Mensch wird seinen Glauben anders bezeugen. Deswegen gibt es auch keine Patentrezepte. Du darfst echt sein, wenn es um diesen Auftrag von Jesus geht. Lerne, von wem du möchtest und wo du möchtest. Aber finde deinen eigenen Weg, der zu dir passt, Zeuge zu sein. Es gibt aber auch eine Grenze, wenn es um Zeuge sein geht. Nämlich die, dass wenn ich in meinem eigenen Glauben das nicht erlebe, dass ich angenommen bin, geliebt bin, dass mir vergeben ist, dass ich Bedeutung habe, dass ich bei Gott geborgen bin, dann kann ich das auch schlecht bezeugen. Dann kann ich Worte machen, aber es stimmt ja gar nicht überein und dann bin ich nicht wirklich ein Zeuge. Hier ist die Verbindungslinie zu den Predigten in den letzten Wochen. Die Verbindungslinie zur geistlichen Erneuerung. Ohne ein eigenes, authentisches, geistliches Leben geht nichts. Ohne, dass ich auf der tieferen Ebene, von der Arne Völkel gesprochen hat, verankert bin. Ohne, dass ich ein Kellergeschoss mit intakten Grundmauern als Bild, als ein Bild aus einer der letzten Predigten habe, wird das nichts mit Zeuge sein. Mir ist dabei wichtig, es geht darum, Zeuge Jesu zu sein. Das ist ein nächster Gedankenkreis. Es geht nicht darum, abstrakte oder grundlegende Wahrheiten zu bezeugen, sondern es geht um eine Person, um Jesus. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Damals waren es die Apostel, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, die ihn gehört und gesehen haben, seine Worte und Taten, seinen Umgang, seine Haltung mit den Menschen. Und dann sagte Jesus, und jetzt, was ihr bei mir gesehen und gehört habt, bezeugt das anderen Menschen. Sagt ihnen das weiter. Heute ist es nicht anders. Auch wenn wir Jesus nicht in Person leibhaftig sehen und erleben, ohne dass wir es erfahren haben, dass der auferstandene Jesus für mich, wie das im Johannesevangelium so schön heißt, Brot des Lebens ist, der meinen ganzen Lebenshunger stillt, der gute Hirte, der beschützt und versorgt, das Licht der Welt, das mir Klarheit und Wärme gibt, der Weg und die Wahrheit und das Leben, die Antwort auf die vielen Fragen. Ohne dass ich so Jesus nicht erlebe, kann ich als Christ das Evangelium schlecht bezeugen. Ich kann wohl vom Glauben und von Jesus reden, aber es wird immer in der Distanz bleiben. Friedrich Nietzsche, der große Kritiker des Christentums, hat einmal gesagt, in einem seiner Werke, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Ich weiß nicht, mit wem er es zu tun gehabt hat. Aber ich weiß, wenn ich rede vom Glauben wie ein Blinder von der Farbe und diese Erfahrung nicht wirklich mein Leben prägt, dann fällt es mir sehr schwer, meinen Glauben zu bezeugen. Und ehrlich gesagt, habe ich dann auch gar keine Lust. Die Grundlage unseres Glaubens ist also auch die Grundlage und Voraussetzung für all das, was wir mit Evangelisation tun können. Und diese Grundlage ist nicht eine Wahrheit, eine Lehre, nicht eine Überzeugung, sondern eine Person, ist Jesus. Der feste Boden, auf dem wir stehen können, ist Jesus. Und Jesus ist eben der Inhalt dessen, was wir sagen. Es ist wichtig, dass Menschen von Jesus erfahren, obwohl manche Leute einen langen Anmarschweg brauchen. Das muss ich auch sagen. Ein Bild, was ich oft dafür gebrauche, wenn Menschen zum Glauben, auf dem Weg zum Glauben sind, sei mal, ist das Bild der geistlichen Reise. Und bevor jemand verstehen kann, wer überhaupt Jesus ist, ist es heute oft notwendig, dass er die Grundlagen eines biblischen Weltbildes versteht. Wer ist denn Gott? Wer ist der Mensch? Ein Gottesbild, ein Menschenbild. Und Gott als Schöpfer kennenlernen und was ist mit dem Sündenfall? Wie gestaltet sich die Beziehung und so? Das ist sicherlich ein Weg, aber es geht im Ziel darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Noch ein Gedanke zu dem Bezeugen, zu dem Zeuge sein. Jesus sagte, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Unser Reden vom Glauben, unser Zeugnis von Jesus ist relevant für alle Menschen, für die ganze Welt. Für jeden Menschen, egal in welcher Kultur er ist, egal in welcher Religion er hat, egal welche Weltanschauung er hat, egal ob er reich ist oder arm, ob er dick ist oder dünn. Dieses Statement ist umso überraschender, als sich die Jesusbewegung aus damaliger Sicht, wenn man das aus globaler Sicht damals gesehen hat, eine winzig kleine jüdische Splittergruppe war. Und trotzdem hat Jesus diesen unglaublichen Auftrag und Anspruch gehabt. Und lasst mich das noch sagen, diese Reihenfolge Judäa, Samarien und Jerusalem ist nicht zufällig. Es entspricht zum einen dem Ablauf, dem geschilderten Ablauf in der Apostelgeschichte, aber es ist auch eine logische Reihenfolge, die Sinn macht. Judäa war das Land damals vor der Haustüre. Die Jünger verband viel mit den Menschen in Judäa. Räumliche Nähe, aber es war dasselbe Volk, derselbe Glaube, dieselbe Kultur, gemeinsame Grundwerte und Überzeugung. Also natürlich nicht derselbe christliche Glaube, sondern der jüdische, alttestamentliche Glaube an Gott. Das ist der primäre Ort, das ist der erste Ort, wo es Sinn macht, wo es naheliegend ist, meinen Glauben zu bezeugen. Das könnte heute sein, meine Familie, meine Freunde, meine Verwandten, meine Menschen, kurzum die Menschen, die mir halt nahe kommen, die mir am nächsten sind. Aber es können auch die Menschen sein, die einen ähnlichen, gleichen Lebensstil wie ich haben. Ich bin so oft in der Vergangenheit mit Musikern in Kontakt gekommen, weil das ein Teil meines Lebens ist und ich da einen Gedanken, Wert, Überzeugung habe, die zu diesem Musikersein auch gehören. Und ich komme leicht in Kontakt mit solchen. Es können Menschen sein, mit denen ich den gleichen Geschmack teile, gleiche Grundwerte, gleiche Überzeugungen. Das ist der erste Ort. Samarien ist etwas weiter weg. In der Geschichte Israels und auch der ersten Christen war das der Ort, wo Menschen mit kritischer Distanz, mit anderen Überzeugungen lebten. Heute vielleicht Menschen in der Stadt, im Umland, im weiteren Netzwerk, Menschen, die vielleicht ganz anderer Überzeugung sind als ich, anders denken, anders ticken, die eine andere Kultur haben, andere Musik hören, anderen Geschmack haben. Und dann sagt Jesus, bis ans Ende der Erde. Darüber hinaus sollte es jeder Mensch hören, weltweit, im ganzen Römischen Reich und heute auch überall. Ich denke nicht, dass wir das in einer logischen, zeitlichen Reihenfolge abarbeiten müssen, aber wenn der erste Bereich ausfällt, stellt euch das mal vor, ich gehe nach München und lade dort irgendwie in der U-Bahn Leute ein, aber irgendwo in meinem ganzen Umfeld, meinem Verwandten- und Freundeskreis mache ich nie den Mund offen. Keiner weiß, was eigentlich mit mir und Jesus los ist. Das ist einfach unstimmig. Soweit zum Zeuge sein. Jetzt kommt ein Punkt noch. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das möchte ich uns noch sehr deutlich machen. Jesus sagt nicht, ihr sollt meine Zeugen sein. Das könnte ja ein Auftrag so lauten und dann wäre es einfach ein Appell. Sag, du sollst Zeuge für Jesus sein. Also, los. Hier ist die Anweisung, erstens, zweitens, drittens, leg los. Und Jesus sagt, nein, ihr werdet das sein. Er ist sich so gewiss, dass sie das sind und sein werden. Wenn Jesus das so sagt, ist eins klar, dass wir das sind, sein werden, hängt nicht von uns ab, nicht von unserer Anstrengung, unserem guten Willen zuerst. Das ist nicht die Grundlage. Und das bringt mich zum zweiten Begriff, und da werde ich heute nicht mehr so viel zu sagen können, da wird es eine zweite Predigt zu geben, aber ich möchte noch ein wenig anfangen, durch den Heiligen Geist. Ihr werdet Zeugen sein durch den Heiligen Geist. Schon im Alten Testament hat der Vater, Gott der Vater, den Heiligen Geist angekündigt, dem Volk Israel. Deswegen sagt Jesus auch, die Verheißung des Vaters wird kommen. Ich möchte uns eine Stelle aus dem Propheten Hesekiel vorlesen, wo die Rede davon ist. Da sagt Jesus, der Prophet Hesekiel, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich glaube, ein Evangelisationsauftrag im Alten Testament hätte gelautet, du sollst ein Zeuge sein. 11. Gebot. Und dann hätten wir nur Schwierigkeiten mit diesem Auftrag. Und das Volk Israel hatte damals mit allen Geboten auch enorme Schwierigkeiten. Sie sind immer wieder da gescheitert. Das ganze Alte Testament ist ein beredter Bericht davon, wie das Volk immer wieder versuchte, es ernst zu nehmen, was Gott gesagt hatte, und doch nicht damit zu Rande kam. Es immer wieder misslang, ihr Herz immer wieder sich von Gott abwandte. Und jetzt heißt es, dass Gott ein neues Herz schenken will, dass ein steinernes Herz aus unserer Brust genommen wird, ein neues Herz von Gott uns geschenkt wird, das lebt, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt, genau dadurch geschieht das, und dass dann, so sagt es der Prophet Jeremia, Gottes Gebot in unser Herz geschrieben ist. Ist keine Last mehr. Ein Auftrag, den Gott uns gibt mit dem Heiligen Geist, ist keine Belastung mehr, sondern ist etwas, was in unserem Herz lebt, wo unser Herz für brennt und schlägt, so wie Tabea das gesagt hat am Anfang. Das bringt der Heilige Geist. Und daran hat Jesus auch, als er mit seinen Jüngern geredet hat in den 3 Jahren zuvor, immer wieder angeknüpft. Er hat den Heiligen Geist als einen Helfer und Tröster angekündigt, als seinen Stellvertreter, der sie lehren und an alles erinnern würde, als Geist der Wahrheit, als Geist, der ihnen hilft, die richtigen Worte zu finden, um Jesus zu bezeugen, als einen Geist, der ihnen völlig neues Leben schenken wird, eine neue Geburt schenkt. So hat er ihnen das angekündigt. Und dann, und hier beende ich jetzt erstmal meine Predigt, sagte Jesus, geht nicht weg, fangt nicht an, sondern wartet. Legt nicht einfach los, wartet. Haltet inne, weil ihr es eben ohne Heiligen Geist nicht schafft. Weder als Zeuge aufzutreten von Jesus, noch irgendetwas anderes zu tun und zu leben, was Jesus uns gesagt hat. Auch Gebet, Bibellesen, Nächstenliebe, auch dass unser Charakter sich verändert und wir unseren Jähzorn ablegen können oder unseren Ärger oder unsere Lieblosigkeit. Nichts verändert sich, wenn nicht der Heilige Geist da ist und uns neues Leben, neues Denken, neues Fühlen gibt. Und dann möchte ich genau an der Stelle in der nächsten Predigt weitermachen. Und da werden wir dann dieses Bild aufgreifen von der Tankstelle. Und stellt euch vor, ihr wollt eines Morgens losfahren mit dem Auto in den Urlaub und ihr lasst den Wagen an und der Motor ruckelt ein paar Mal und nichts tut sich. Dann guckt ihr nach und der Tank ist leer. Was würdet ihr zu jemand sagen, der dann aussteigt, sich die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich schiebe mein Auto. Schatz, bleib am Lenkrad sitzen, ich schiebe. Das ist Blödsinn, würde keiner tun. Aber zur Tankstelle gehen, mit 2 Kanistern Benzin kommen, einfüllen und dann losfahren und den Tank zu Ende voll machen. Das ist genau der Weg, wie es in den Urlaub gehen kann. Und das ist genau der Weg, den wir auch brauchen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und da in der nächsten Predigt, wie schon gesagt, mehr. Amen.
Das Bild der kleinen Flamme, die etwas in Brand setzen kann, aber die auch Menschenherzen erwärmt, als Bild für Evangelisation, Mission und Wachstum in der Gemeinde und als Zeichen auch für den Heiligen Geist. Wie schön und passend ist es, dass wir heute 3 Menschen vorstellen dürfen, die in unsere Gemeinde aufgenommen werden wollen, wo unsere Gemeinde wächst. Und ich bitte jetzt Krasimira und Slavi Topalski nach vorne, sowie Gerd Gehring und auch Raimund Herrmann.
Sonst stellen wir uns einfach hier rum. Wird auch gehen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir 3 Leute haben, die auch merken, sie brauchen auch diese Tankstelle und da jetzt sich zugehörig fühlen wollen. Ich sag nochmal, das ist der Slavi Topalski, wenn ich das richtig habe. Das ist Krasimira Topalska, ist das richtig? Und Gerd Gehring. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Gerd an. Du bist ja schon eine ganze Zeit hier in der Gemeinde. Man sieht auch, wo er mitarbeitet, wenn man das hier mal so ein bisschen aufmacht. Und da ist er jetzt auch gerade passend runtergekommen, dass er hier noch zu diesem Zeitpunkt im Gottesdienst sein kann. Ich denke, wir kennen ihn schon viele Jahre. Meine Frau kennt ihn sehr gut, weil die zusammen im Hauskreis sind. Und wir freuen uns, dass du jetzt diese Entscheidung auch getroffen hast, hier in die Gemeinde zu kommen. Dann Krasimira und Slavi, ihr seid auch schon eine ganze Zeit hier bei uns in der Gemeinde. Ihr seid aber in Bulgarien zum Glauben gekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und habe dort Jesus kennengelernt und habe dann auch irgendwie den Weg hier in unsere Gemeinde gefunden. Ich denke, viele kennen euch auch. Ihr seid auch an verschiedensten Stellen aktiv und wir freuen uns, dass ihr jetzt diesen Schritt tut. Ich habe aber noch eine Frage an die drei oder an euch. Und zwar, wie habt ihr denn jetzt eigentlich diesen Weg in die Gemeinde gefunden? Ja, vielleicht fängst du da mal an.
Ja, gerne. Zum Thema Tankstelle ist mir gerade noch mal eingefallen, hier vorne war früher der Tankstelle.
Natürlich,
direkt in unmittelbarer Nachbarschaft. Und das war auch die Zeit, wie ich nach Körne zog. 88, damals hat man noch Wohnungsbesichtigung mit 30 Mann vorgenommen. Und eine Wohnung in Körne habe ich dann auch nehmen können. Und ich sah von Weitem immer auch ein Kreuz, magentafarben damals noch. Da gab es dieses Gebäude noch nicht. Das schien immer von Weitem. Und ich hatte schon vorher in Asseln Kontakt auch zum Glauben in der Jungschar. Und hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich den Weg auch zum ersten Mal bis zum Schaukasten fand und da mal reingeguckt habe. Dann dauerte es noch mal eine Zeit. Da hatten wir uns dann auch mit der Familie vorne auf die Treppe begeben und dann mal so reingelugt auch. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, dass wir dann gemeinsam als Familie auch den Weg zum Gottesdienst gefunden haben. Und seitdem bin ich hier und empfinde es tatsächlich als Tankstelle jeden Sonntag.
Schön, schönen Dank.
Bitte.
Ja, ich möchte noch mal betonen, als was ganz Besonderes ist, auch ein echter Körner. Da haben wir ja nicht ganz so viele von hier. Aber jetzt erstmal hier in Körne wohnhaft, ne? Okay, Slavi, erzählt auch noch mal, wie seid ihr gekommen zur Gemeinde?
Ja, unser Weg war ein bisschen moderner, durch Internet. Da habe ich Ostern und Dortmund getippt und das ist Ostergarten gekommen. Dann haben wir sofort nächsten Tag hier in eine Führung teilgenommen. Wir waren wirklich begeistert und alles, was wir da gesehen, hat uns tief getroffen. Und dann habe ich und Krasimira uns entschieden, dass wir in diese Gemeinde weiter kommen sollen, weil die Leute sehr fleißig sind und die arbeiten in Richtung Evangelium zu verbreiten. Das ist, was ich sagen wollte.
Ja, ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben gemerkt, wir freuen uns wirklich auf euch. Okay.
Stehen wir alle auf, bitte, und wenn das möglich ist, und singen wir ein paar Lieder.
Und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt, was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt, was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Jesus, das Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Mit uns Gott, was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns sein reiches Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott, Jesus, was für ein Mensch, Jesus, was für ein Gott.
Und was in der Predigt gesagt worden ist. Das nächste Lied, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und das Thema ist, wir finden uns quasi in zwei Welten. Wir sind Menschen, die alte Menschen mit sich umschleppen, aber wir sind auch Mitglieder einer neuen Familie. Und ich denke, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit als Zeugen zu sein, ist zu demonstrieren, dass der neue Mensch was Gutes ist. Dass der neue Mensch Vergebung und Geborgenheit und Freude bei Gott findet. Und das Evangelium ist wesentlich mehr als einfach Information verteilen. Es ist unser Leben zu bezeugen, Jesus zu bezeugen. Und wir sind mit einem Fuß in beide Welten und das können wir sehr gut tun. Aber die Menschen verstehen, wir verstehen die Probleme. Aber wir können ansatzweise auch die Lösungen und die Hilfestellung verstehen.
Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg. Und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser ausgetreten in diesem Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und da sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Dort am Kreuz.
Danke, Jesus, dass du uns gerettet hast. Du bist in die Welt gekommen, um uns abzuholen. Nicht nur in irgendeinem abstrakten Sinn ewiges Leben zu geben, sondern du hast uns Leben mit Qualität gegeben. Du hast uns gezeigt, wozu Menschsein da ist, in einer Beziehung mit dir zu sein. Hilf uns lernen, das zu erleben. Hilf uns, tief einzudringen zu dir und nicht immer versuchen, unsere eigenen Wege, diese Brücke zu queren. Und wenn wir das verstanden haben, auch als wir das verstehen, hilf uns, andere davon erzählen. Mach uns wirklich ein Licht. Du bist die Flamme. Wir können dieses Licht nicht erzeugen. Du musst uns anzünden und sichtbar machen.
Zeig mir, dass es dich wirklich gibt. bist, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart, wer du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Mit Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir
Soweit möglich bitte ich aufzustehen, wir stellen uns unter Gottes Segen. Der Vater im Himmel, der uns seine Gabe des Heiligen Geistes gerne und reichlich geben will, der schaut dich freundlich an. Er wendet dir dein Angesicht zu, sein Angesicht zu. Seine Freundlichkeit leuchtet über dir. Er geht mit dir durch diesen Tag und durch diese Woche. Amen.